Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und das sind Themen in Graubünden. Die Kapseln aus Grono dürfen wieder in die Nespresso-Maschine. Das Gericht hat entschieden. Diesen die Bergbahnen müssen Farbe bekennen. Skigebietsverbindung mit Zedrun, ja oder nein? Der Lee Jinman ist der neue Star beim HCD, wahrscheinlich aber nicht für lang. Und am Geheimnis vom Schnee auf der Spur, die Anfänge vom Schnee- und Lawinenforschungsinstitut in Davos. Das Wetter, morgen scheint meist Sonne, in Chur gibt es zum Fasnachtsumzug 10 Grad. Am Mikrofon Stefanie Hablützel. Das Verbot ist aufgehoben. Denner darf ab heute wieder seine Kaffeekapseln verkaufen, die auch in Nespresso-Maschinen reinpassen. Das hat das St. Galler Handelsgericht entschieden. Für den Bündner Produzent der Denner-Kapseln, der Firma Alice Alison, heisst das, sofort wieder neue Kapseln produzieren. Lea Führer.
Nächsten Montag am Morgen um 6 Uhr sollen zu Grono im bündnerischen Misox wieder Kaffeekapseln hergestellt werden. Dafür möchte er so viele ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie möglich ins Boot holen, sagt der Geschäftsführer Giovanni Alberti.
Es kann sein, dass sie einige schon andere Arbeitsplätze gefunden haben, aber wir hoffen, dass wir alle wieder einstellen könnten.
Bis im Januar hat die Firma von Giovanni Alberti im Auftrag von Denner Kaffeekapseln hergestellt. Die haben auch in Nespresso-Maschinen reingepasst und sind viel günstiger gewesen wie das Original. Nespresso hat gar keine Freude gehabt und hat darum beim St. Galler Handelsgericht eine Klage eingereicht. Der Richter hat Denner den vorläufig verboten, die Billigkapseln zu verkaufen und die kleine Bündner Firma hat daraufhin alle Mitarbeiter müssen entlassen. Jetzt nach dem neuen Entscheid schaut Giovanni Alberti optimistisch in die Zukunft.
Wir werden die 25 Arbeitsplätze wieder anbieten können und wir glauben, dass wir in Zukunft noch wachsen werden und das heisst, dass wir noch mehr Arbeitsplätze schaffen könnten.
Der Giovanni Alberti glaubt auch nicht daran, dass die Kaffeekapseln von denen noch einmal verboten werden könnten. Allerdings hat Nespresso die Möglichkeit, den Entscheid vom St. Galler Handelsgericht noch auf verschiedene Arten anzufechten. Der Kaffeegigant hat mitgeteilt, dass er das auch machen werde. Die Schlacht hat Denner also gewonnen, der Kapselkrieg aber noch nicht.
Es gibt keinen zentralen Kindergarten für das ganze Bergell. Die Bevölkerung der Gemeinde Bregaglia hat sich laut dem romanischen Radio nach langen Diskussionen gegen den nötigen Kredit von 1,3 Millionen Franken ausgesprochen. Plan war der Ausbau des Kindergartens in Vico Soprano. Aufgehoben hätten wir dafür den in Castasegna. Nach der Abstimmung bleibt jetzt vorläufig alles beim Alten. Insgesamt 40'000 Franken gehen nach Boschiavo für die Kultur. Die Familienstiftung Georg Alieste Fatz vergibt je 20'000 Franken an das Augustinerkloster und an die Fondation Ernesto Conrad, wo unter anderem ein Museum in Boschiavo betreibt. Die Familienstiftung fördert Kultur in Graubünden. Der Glacier-Express hat letztes Jahr weniger Leute transportiert, im Vergleich zum Vorjahr 5,3% weniger. Das hänge vor allem mit dem schwachen Euro zusammen, heisst es in einer Mitteilung. Auch für dieses Jahr rechnet die BVZ Holding, zu der der Glacier-Express gehört, mit einem schwierigen Geschäftsjahr. Die Bergbahnen Disentis sind unter Druck. Bis im August müssen sie sich entscheiden, ob sie mitmachen wollen bei einer Skigebietsverbindung mit Sedrun. Bei einem Nein trennen sich die Wege der beiden Player in Obersurselva. Sarah Hauschild.
Dass Disentis und Sedruns heu nicht auf der gleichen Bühne haben, ist bekannt. Auch, dass die beiden Tourismusorganisationen vor kurzem noch vor einer Trennung gestanden sind. Dann aber haben sich alle zusammengerauft. An einem runden Tisch haben Politiker, Touristiker und der Kanton jetzt ein Jahr lang nach Lösungen gesucht. Ganz besonders beschäftigt hat die Frage von einer Skigebietsverbindung zwischen Sedrun und Disentis. Sedrun hat eigentlich noch nie etwas gegen so eine Verbindung gehabt. Disentis hat aber nicht recht wollen. Jetzt soll ein klares Bekenntnis auf den Tisch. Und zwar von Disentis. Der Vermittler im Streit, der Marcel Friberg, sagt:
Man hätte jetzt einfach eine Frist gegeben bis 31. August mit dem Ziel, dass bis dann verlässliche Aussagen müssen auf dem Tisch sein müssen, wie man mit dieser Frage umgeht. Weil man kann das nicht rausschieben auf St. Nimmerleins, weil der Leidensdruck sowohl in Disentis wie auch in Sedrun, der ist gross.
Mit anderen Worten, in 5 Monaten muss ein Commitment vorliegen. Die Bergbahnen Disentis müssen entscheiden, was Sache ist. Von Druck auf die Bahnen will Marcel Friberg aber nichts wissen. Es ging einfach darum, vorwärts zu machen. Die Bergbahnen, die sind dies selber, sagen nichts zu den Forderungen. Man hat intern abgemacht, dass man das Ganze nicht kommentiere im Moment, heisst es auf Anfrage. Und in einem Punkt sind sich alle Beteiligten einig. Wenn Disentis die Verbindung nicht will, dann ist es endgültig vorbei mit der touristischen Zusammenarbeit zwischen Sedrun und Disentis. Die gemeinsame Tourismusorganisation würde dann aufgelöst. Beide Gemeinden würden ab dann nur noch für sich schauen. Das alles nimmt man auch beim Kanton zur Kenntnis. Während andere Orte ihre Hausaufgaben gemacht haben und sich in den sogenannten DMOs neu organisiert haben, bleibt zur Selva also eins der Sorgenkinder vom Amt für Wirtschaft und Tourismus. Offiziell Stellung nehmen will aber auch dort niemand heute. Egal wie es weitergeht, das oberste im Tal, bei den Bergbahnen Sedrun, ist man locker. Dort sagt man das Gleiche wie immer, man hätte nichts gegen eine Verbindung mit Disentis, aber wichtiger sei immer noch die Zusammenarbeit mit Andermatt. Die Planung mit den Urner laufe gut und auf Hochtouren.
Der HC Davos ist gut in die Playoffs gestartet. Alle drei Spiele hat die Mannschaft bis jetzt gewonnen, gestern gegen Freiburg sogar mit 7:0. Ein wichtiger Grund dafür ist der Lee Jeanman, eigentlich nur ein Notnagel. Der Kanadier aus der Nationalliga B springt ein für zwei verletzte Ausländer. Ist der Lee Jeanman also der neue Stern am HCD-Himmel? Der Marco Nüssli meint, wahrscheinlich nicht lang.
Getroffen hat der Lee Jeanman schon im ersten Spiel mit dem HC Davos gestern schon wieder. Sein 1:0 nach 5 Minuten hat der HCD früh auf Siegeskurs gebracht. Das ist erstaunlich, weil der Kanadier sus viel langsamer spielt. In der Nazi B bei seinem Stammclub Sierre geht alles ein bisschen ruhiger zu und her. Jetzt aber spielt der Jeanman plötzlich in der Mannschaft mit dem schweizweit schnellsten Hockey und schiesst trotzdem seine Goal. Warum er sich so schnell ans höhere Tempo gewöhnt hat, weiss der 35-Jährige selber nicht so recht. Vielleicht, weil es ihm Spass mache und er eine gute Kondition hat.
I don't know, just not think too much. Just have fun, you know. I keep myself in pretty good condition. So, you know, after a game or two, you know, I can find the rhythm pretty good.
Er merke auch, dass der Davoser Stil ihm entgegenkäme. Der Lee Jeanman ist in Davos ein bekanntes Gesicht. Schon vor 2 Jahren war er der Notnagel und hat auf dem Weg zum Meistertitel immerhin 15 Partien bestritten. Die Mannschaft selber ist froh, der Lee Jeanman wieder mit dabei zu haben, zum Beispiel der Stürmer Yannick Steinmann.
Unglaublich. Ich habe ihn vorher nicht kennengelernt. Ich habe nur vor 2 Jahren sorry mitbekommen, wenn er auch in den Playoffs gekommen ist und sie nachher den Titel geholt haben und er ist in die Garde oben gekommen und alle haben ihn extrem gerne da und alle haben sich gefreut, dass er kommt und ich habe jetzt auch als super Typ kennengelernt und ich mag es mir extrem gönnen und es ist super fürs Team.
Und Lob gibt es sogar vom Trainer selber, Arno Del Curto.
Das ist eine wahre Freude, wenn man schaut, dass er kommt vom BE auf, ist bei uns immer hoch willkommen und gerade integriert sofort.
Er passe einfach zum Team. Der Lee Jeanman, neuer Stern am Davoser Himmel also, wo die Mannschaft wieder zum Meistertitel führt. So weit wird der Arno Del Curto nicht gehen. In nächster Woche kommt nämlich wieder der beste Torschütz von Nazi A zurück auf die Eis, der Peter Sikora. Und der hat bei Arno Del Curto seinen Platz auf sicher. Gut möglich, dass der Lee Jeanman also bald wieder auf der Ersatzbank sitzen muss.
Schnee, Eis, Wind, Lawinen. Die Materie wird am Institut für Schnee- und Lawinenforschung am SLF in Davos seit 75 Jahren erforscht. Angefangen hat alles mit ein paar verrückten Forschern. Heute arbeiten 130 Leute am Institut mit Weltruf. Wie hat alles angefangen und was ist anders geworden? Das weiss der Jürg Schweizer. Der Thurgauer aus Frauenfeld ist seit 20 Jahren in der Forschung am SLF daheim. Zara Hauschild hat mit ihm geredet.
Also Jürg Schweizer, 1931 ist das SLF, das Institut für Schnee- und Lawinenforschung, gegründet worden. Heute heisst es, es sei eine Pioniertat gewesen, die Gründung damals. Was war denn so Besonderes an dieser Gründung gewesen?
Das Pionierhafte war, dass dort mal 1931 verschiedene Leute zusammengekommen sind, von Leuten aus dem Tourismus, von der Kraftwerkgesellschaft, aber auch von der ETH. Und die haben sich alle zusammengefunden und haben sich wirklich zum Ziel gesetzt, zu verstehen, wie denn die Lawinen entstehen und vor allem, wie man eben Lawinen verhindern kann.
Jetzt hat es damals in den 30er, sicher nachher auch später in den 40er Jahren, ja noch kaum Leute gegeben, die auf Skitouren gegangen sind. Sicher gar keine Freerider, also die Leute, die heute besonders profitieren von diesen Informationen über den Schnee, vom Lawinenbülten und so weiter. Wer hat denn damals profitiert von all dem Wissen, das man da gesammelt hat?
Ja, einer der wesentlichen Treiber war wirklich die Forstwirtschaft, weil die Förster sind traditionellerweise die, die sich mit dem Lawinenverbau beschäftigt haben. Und man hat schon im Ende des 19. Jahrhunderts unter dem Quatz, der hier Oberforstinspektor war, hat man angefangen zu bauen, man hat Mauern gebaut. Und man hat dann aber nachher gemerkt, dass das eigentlich zum Teil nicht so da gebracht hat, was man sich eigentlich gedacht hat. Und es ist wirklich, vor allem die Förster wollten wissen, ja, wie muss man jetzt hier verbauen, damit es eben keine Lawinen gibt. Und daneben sind eben auch Bahngesellschaften dabei gewesen. Zum Beispiel die Bernina-Bahn ist natürlich interessiert gewesen, ihre Bahn offen zu halten, Touristen auch im Winter halt in die Berge zu bringen.
Heute forscht das SLF im eigenen Windkanal zum Beispiel. Es gibt Leute, ganz viele verschiedene Leute, die Informationen über den Schnee sammeln. Eine grosse Forschungsstation auf dem Weissfluhjoch. Angefangen hat das aber alles ganz, ganz, ganz anders. Ganz klein, in einem kleinen Iglu in Davos, habe ich gelesen, hat man angefangen. Also was hat man denn dort gemacht?
Ja, man hat eigentlich um 31 die Lawinenkommission gegründet und hat dann schnell gemerkt, dass wenn man etwas über die Lawinen verstehen will, muss man eigentlich zuerst mal verstehen, was mit dem Schnee passiert und vor allem auch nachher, wie der Schnee sich im Arisgebiet von der Lawine eigentlich verhalten. Und man hat dann probiert, sehr staunend zu Davos, eben in so einer Schneehütte, zu schauen, wie der Schnee sich zum Beispiel verformt und was dann für Belastungen gibt auf so eine Lawinenverbauung.
Und dann ist man im 36 dann schon aufs Weissfluhjoch und hat dort eine richtige Forschungsstation eingerichtet. Jetzt, wie muss ich mir das vorstellen, eine Forschungsstation damals im 36 auf dieser Höhe dort oben?
Ja, da hat es auch mit einer einfachen Holzhütte angefangen, wo es dann hier im Winter 36, 37 erstmal auch Experiment gemacht hat und gleichzeitig hat man dort, wo heute noch das Versuchsfeld ist, hat man Schnee gemessen und Untersuchungen zu der Schneedecke gemacht und zu der Verformung vom Schnee. Und erst ein paar Jahre später, dann im 43, hat man dann das Institutsgebäude eigentlich gebaut, wo heute noch Teil davon erhalten sind.
Weiss man noch, wie die Forscher damals funktioniert haben, wie die geschafft haben, auch was für Geräte die hatten, was die aufgeschrieben haben, was die gesammelt haben?
Ja, die Forscher sind eigentlich von verschiedenen Disziplinen zusammengekommen. Es hat Mineralogen gegeben, es hat Leute, die sind vom Erdbau gekommen, Meteorologen. Und die haben eigentlich alle ihre eigenen Instrumente mitgebracht, haben auch versucht, so experimentelle Methoden aus der Geotechnik auf den Schnee anzuwenden. Und das muss sehr befruchtend gewesen sein, dass die verschiedenen Disziplinen sich da getroffen haben. Und die haben dann auch innerhalb von wenigen Jahren haben sie eigentlich ganz bahnbrechende Sachen herausgefunden.
Was zum Beispiel?
Ja, eben gerade wie sich der Schnee verformt, wie wichtige Sachen zur Schneemetamorphose, wie der Schnee sich ständig umwandelt. Sie haben schnell mal gemerkt, das Problem bei den all diesen Experimenten ist, dass ja währenddem, dass man das Experiment macht, der Schnee sich schon wieder verwandelt und man eigentlich am Schluss vom Experiment nicht mehr den gleichen Schnee hat wie am Anfang und dass das eigentlich sehr eine komplexe Angelegenheit ist.
Gibt es in Ihrer Chronik auch Geschichten, die ein bisschen mehr darüber sagen, wie die Leute dort ihren Alltag verbracht haben, wie sie zusammen funktioniert haben? Die haben ja dann auch dort oben gegessen und haben dort oben gewohnt und dann war das ja noch nicht so eine Skistation mit einem Haufen Skitouristen und viel Rambazamba, wie das jetzt ist.
Ja, man muss sich das schon so ein bisschen klösterlich vorstellen und wenn man so alte Bilder sieht, wie die da zusammen zu Mittag gegessen haben in den weissen Kittel, dann zum Teil dann in zwei Schichten, weil's, und dann zum Teil auch müssen oben übernachten, dann ist das sicher eine sehr spezielle Atmosphäre gewesen.
1945 hat das SLF dann zum ersten Mal ein Lawinenbülten gemacht. Das Lawinenbülten ist wahrscheinlich etwas vom Bekanntesten von dem, wo das Institut realisiert und macht. Heute macht man jeden Tag so ein Bülten im Winter. Wenn Sie jetzt das vergleichen, das erste Bülten und das Bülten, wie es heute gemacht wird, wo sind die grossen Unterschiede?
Der Unterschied sind vor allem dort, dass man natürlich im 45 sehr wenig Grundlagen hatte. Es hat ein paar wenige Beobachterstationen gegeben. Und man hat dann einmal in der Woche probiert, die Situation zu beschreiben. Es hat selbstverständlich keine Gefahrenstufe gegeben. Man hat einfach gesagt, ja, es ist kritisch oder akut. Es hat da ganz viele verschiedene Wörter gegeben. Und man hat natürlich nie die Systematik gehabt von der Warnung, die man sie heute hat.
Auch Katastrophen haben immer wieder so die Geschichte, die Entwicklung des SLF beeinflusst. Zum Beispiel war es 1950, 1951, grosser Lawinenwinter in der Schweiz. Wenn man ihre Chronik nachliest, dann steht, das sei wie ein Wendepunkt nochmal gewesen in der Geschichte des SLF. Warum?
Ja, das der Lawinenwinter 1951 hat einen grossen Schub gegeben im Lawinenverbau. Man hat dann nach dem 51 sehr schnell angefangen zu verbauen. Das SLF hat dann eigentlich recht schnell müssen Richtlinien machen, wie der Verbau soll gehen. Da haben sie selber, wenn man da zurückschaut, haben sie selber zugegeben, dass da manchmal ein bisschen überfordert gewesen sind, aber dass einfach von der Praxis her sind ständig die Forderungen gekommen. Wie muss man jetzt das machen? Und zusammen mit der Praxis haben sie dann, glaube ich, da auch einen gangbaren Weg gefunden und gute Richtlinien entwickelt.
Stellt sich immer wieder die Frage, die stellen sich sicher ein Haufen Leute jetzt auch wieder zu dem 75-Jahr-Jubiläum, gibt es weniger Lawinentote, weil man so viel erforscht hat, weil man so viel über den Schnee weiss?
Das ist natürlich schwierig zu sagen, ob es wirklich weniger gibt oder so. Was aber eine Tatsache ist, ist, dass ja schon sehr viel mehr Leute abseits von der Piste zum Beispiel unterwegs sind und die Zahlen, die Unfallzahlen, eigentlich eher abgenommen haben und sicher nicht zugenommen haben. Und da denken wir, da hat sicher das Lawinenbild, die Ausbildung, die ganzen Präventionsanstrengungen hat da sicher einiges beigetragen.
Der Jürg Schweizer, Forscher am Institut für Schnee- und Lawinenforschung und neu auch verantwortlich für den Bereich Warnung und Prävention. Zara Hauschild hat mit ihm geredet. Was die Forscher im Windkanal und auf dem Weissfluhjoch konkret machen und wie ein Lawinenbild entsteht, auch das hören Sie hier bei uns, heute in einer Woche um die gleiche Zeit. Sie hören das Regionaljournal Graubünden, es ist 12 Minuten vor der 6. Wir schauen in die Ostschweiz, im Kanton Appenzell-Ausserrhoden, wo es zu wenig Wohnungen und darum auch zu wenig Einwohner gibt. Die Regierung hat darum vor 3 Jahren entschieden, den Wohnungsbau zu fördern, mit dem Projekt «Bauend und Wohnen». Dieses Jahr läuft das Projekt aus, braucht es nichts, im Gegenteil, die Leute wandern ab. Was hat also dabei rausgeschaut bei dem Projekt «Bauen und Wohnen»? Der Philipp Gemperle hat sich das Ganze von nach angeschaut in Wahlstadt.
Neben dem Gemeindehaus von Wahlstadt hat es eine grosse grüne Wiese. Sie ist ein bisschen erhöht und von dort aus sieht man aufs Dorf Wahlstadt runter. Eine gute Baulage also. Zentral, gute Aussicht, ruhig. Das hat sich auch der Gemeindepräsident von Wahlstadt, der Hans-Peter Ramsauer, gedacht. Und er hat gemerkt, dass er damit ein Problem von seiner Gemeinde lösen könnte.
Wir haben in einer Studie festgestellt, dass wir zu wenig Wohnungen haben. Man hat sich vor allem in den letzten 15 bis 20 Jahren auf den Reihenfamilienhäuserbau konzentriert und da haben wir einen Nachholbedarf und den wollen wir decken.
Die neue Siedlung soll aber auch gut ins Dorfbild passen. Und da ist im Hans-Peter Ramsauer das Projekt von der Ausserrhoder Regierung «Bauen und Wohnen» gerade recht gekommen. Er hat darum den Projektleiter Dölf Biasotto, der vom Kanton angestellt ist, um Hilfe gebeten. Der hat sich dann mit dem Wunschprojekt von Wahlstadt auseinandergesetzt.
Wie sieht das aus? Wie hoch dürfen die Bauten sein? Wie voluminös dürfen die einzelnen Baukörper sein? Damit da auch wieder als Ort, das Gesamtortsbild verträglich ist. Dass man da verantworten kann und dass da eine attraktive Wohnlage gibt.
Der Dölf Biasotto hat zusammen mit Experten ein 3D-Modell gemacht. So kann man 1:1 schauen, was man von wo aus für eine Aussicht hat und wie die Wohnlage wirklich ist. Nach der Studie vom Dölf Biasotto weiss die Gemeinde also ganz genau, was für Möglichkeiten, was für Vorteile und Nachteile das Bauprojekt hat. Und so hat die Gemeinde dann auf Investoren suchen können. Nochmal der Dölf Biasotto.
Die Arbeit leistet normalerweise ein Investor nicht. Das ist eine Vorarbeit, die Geld kostet, die Zeit kostet und die sich normalerweise ein Grundstücksbesitzer eben nicht leisten kann. Das kostet mehrere 10'000 Franken, die man da voraus ausgibt und meistens nicht wieder einholen kann.
Die Gemeinde Wahlstadt hat auf dem Dölf Biasotto seine Studien aber auch einen Investor gefunden. Vor einem Monat hat auch das Volk Ja gesagt zum Projekt. Für den Gemeindepräsident Hans-Peter Ramsauer eine gelungene Geschichte.
Der Einbezug von diesen Fachleuten, insbesondere vom Herrn Dölf Biasotto, hat sich für uns auf alle Fälle gelohnt, weil es hat uns den Horizont aufgemacht und die Aussicht gegeben für unser Dorf und für die Entwicklung unseres Dorf.
Ein paar Schritte neben der grünen Wiese, wo nächstens also Wohnblöcke stehen, ist das Altpfarrhaus von Wahlstadt. Ein blau-graues Haus aus dem 18. Jahrhundert. Die Fassaden ist verwittert, die Fensterfarbe blättert ab und die Dachhängel hängen nicht mehr gerade. Und so alte, verlotterte Häuser gibt es einen Haufen im Kanton Appenzell-Ausserrhoden. Die Präsidentin von der reformierten Kirchgemeinde Wahlstadt, Andrea Langenegger, hat nicht gewusst, was sie mit dem Haus noch anfangen kann.
Das Haus steht direkt an der Strasse. Es hat kein Land ums Haus herum. Es steht unter Heimatschutz. Innen drei Stromhöhe, sehr tief. Die Schallisolation auch innerhalb des Hauses, von den Böden her, wäre schwierig zu erreichen. Und darum sehen wir viele Probleme, um das Haus zu sanieren und dort daraus etwas zu machen.
Der Dölf Biasotto konnte auch hier helfen mit der sogenannten Hausanalyse, die auch vom Kanton unterstützt wird. Die Analyse zeigt, welche Massnahmen sinnvoll wären, vor allem auch finanziell sinnvoll, dass das Haus wieder gebraucht oder vermietet werden. Und die Hausanalyse macht der Dölf Biasotto im Moment bei etwa 30 verschiedenen Häusern. Das Problem vom Pfarrhaus zu Waldstadt gibt es nämlich bei einem grossen Teil der Häuser im Kanton Appenzell-Ausserrhoden.
Das übergeordnete Ziel ist, primär neuen Wohnraum zu schaffen, zeitgemässen Wohnraum zu schaffen, die Häuser wieder aufzuwerten, bewohnbar zu machen und sich zu überlegen, wie die Nutzung von dem Gebäude langfristig kann sein, dass es eben nicht verlottert oder nicht verspekuliert wird.
Also die gleichen Ziele wie bei der Förderung von Bauprojekten. Zu Appenzell-Ausserrhoden soll es attraktive Wohnungen geben. Alte Häuser, die wegen dem Heimatschutz nicht abgebrochen werden können, sollen wieder genutzt werden. Und das soll dann Leute in den Kanton locken. Trotz allem, Zahlen zeigen, dass das Projekt keine Wirkung hat. Zu Appenzell-Ausserrhoden hat es heute weniger Einwohner als noch vor einem Jahr und viel weniger als vor 10 Jahren. Der Dölf Biasotto, der schon bald 3 Jahre als Projektleiter für Bauen und Wohnen im Einsatz ist, beunruhigt den Negativtrend aber nicht.
Bauprojektentwicklung sind langfristige Prozesse. Wir können den Erfolg erst in 5 bis 10 Jahren messen.
Ein längerfristiges Projekt also. Ob die Regierung, die ja jetzt auch zum Sparen angehalten wird, aber nochmal jedes Jahr rund 250 Millionen Franken in das Bau- und Wohnförderungsprojekt steckt, da ist noch offen.
Berichtet hat der Philipp Gemperli. Wir schauen aufs Wetter. Das Bündner Wetter morgen präsentiert sich freundlich. Sabine Balmer von SF Meteo.
In der Nacht wird es sternenklar. In der Herrschaft kühlt es auf minus 1 Grad. Im Unterengadin auf minus 7 Grad ab. Morgen Samstag scheint dann meistens die Sonne. Nur über den Seiden ziehen etwa die ein paar Wolkenfelder. Es gibt also perfekte Bedingungen für den grossen Fasnachtsumzug morgen zu Chur. Temperaturen sind am Nachmittag angenehm bei rund 10 Grad. Am Sonntag bleibt es noch häufig sonnig, es kommt aber starker Nordwind auf, der dem vom Sarganserland auch ein paar Hochnebelfelder reindrückt. Die Chur wird es ein bisschen kühler bei höchstens 8 Grad, in Roveredo geht es darauf bis auf 15 Grad.
Und das sind die Bündner Meldungen. Denner darf ab heute wieder seine Kaffeekapseln verkaufen, die auch in Nespresso-Maschinen reinpassen. Das hat das St. Galler Handelsgericht entschieden. Für den Bündner Produzent der Denner-Kapseln, die Firma Alice Alison, heisst das, sie kann ihre Produktion wieder aufnehmen. Nespresso dürfte sich gegen das Urteil wehren. Diesen Tisch muss Farbe bekennen. Der runde Tisch, der sich seit einem Jahr mit der touristischen Zukunft von Obersurselva beschäftigt, hat entschieden, dass die Bergbahnen in diesen Tisch eine Absichtserklärung vorlegen müssen, ob sie eine Skiliftverbindung mit Sedrun wollen oder nicht. Wenn diesen Tisch nicht mitmacht, soll die gemeinsame Tourismusorganisation aufgelöst werden. Sedrun und diesen Tisch wollen dann trennte Wege gehen in dem Bereich. So viel vom Regionaljournal Graubünden. Die ganze Sendung oder auch einzelne Beiträge gibt es auf dem Internet auf regionaljournal.ch. Am Mikrofon verabschiedet sich Stefanie Hablützel.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.